Guten Morgen. Auch von mir ein frohes neues Jahr, allen, denen ich es noch nicht persönlich gewünscht habe. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, der Karl und ich. Ich werde auch über die Jahreslosung heute Morgen predigen. Der Karl hat schon die Hälfte der Predigt vorweggenommen. Das ist aber super, das ist richtig gut, weil dann kann ich mich auf andere Punkte konzentrieren und dann können wir am Anfang schneller einsteigen. Vielen Dank, das passt sehr, sehr gut. Wir werden am Anfang uns einen Clip angucken. Es gibt eine Band, die auch diese Jahreslosung genommen hat und daraus ein Lied gemacht hat, also das quasi in Musik umgewandelt hat. Und das schauen wir uns mal an, so als Einstimmung auf die Predigt.
Den Weg zu dir. Hab mich verrannt, finde mich raus, egal was ich probier. Du sagst, die mich suchen, die werden mich finden. Und ich frag, warum seh ich nicht mehr als die Blinden? Eröffne du meine Augen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich traue auf dich und versuche zu laufen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich traue auf dich und versuche zu laufen. Deine Hoffnung ergreift. Jesus, komm, nimm mich an deine Hand.
Bist du nicht der, von dem man sagt, dass er uns helfen kann, hat es am Anfang geheißen in dem Clip. Der Karl hat es gesagt, die Jünger, sie konnten nicht helfen in dieser Situation. Ich finde es so interessant, ich finde es gut, dass der Karl auch bei dem Berg eingestiegen ist, weil das, glaube ich, auch ein guter Zusammenhang ist, um diese Stelle auch zu verstehen und zu begreifen. Ich werde vieles jetzt abkürzen, weil wir es schon gehört haben. Vielen Dank. Aber ich finde es interessant. Markus 9, 24, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Eine Stelle, die in der Mitte steht von ganz vielen Dingen, von ganz vielen Geschehnissen, die passiert sind. Und wenn wir wirklich anfangen auf dem Berg, dann verstehen wir mehr, was da passiert ist. Es war genau diese Situation, Johannes, Jakobus und Petrus waren mit Jesus auf dem Berg und sie erleben dort die Herrlichkeit Gottes. Sie erleben, wie Elia und wie Mose kommt und Petrus, er sagt hier, Mensch, es ist so wunderbar hier, es ist so wundervoll, wir wollen hier nie wieder weggehen. Lass uns hier 3 Hütten bauen und dann bleiben wir immer hier. So was war mit den anderen 9 Jüngern, so egal, lass uns hier bleiben. Also das, was die dort erlebt haben, das muss die pure Herrlichkeit Gottes gewesen sein. Purer Friede, ganz nah mit ihm verbunden. Und manchmal gibt es Zeiten, da erleben wir diese Verbundenheit in der Gegenwart Gottes. Wir spüren ihn, wir nehmen ihn wahr und dann müssen wir weiterziehen. Jesus hat gesagt, okay, aber wir können nicht hier bleiben, es gibt noch was zu tun. Es gibt noch einen Auftrag, der erfüllt werden muss. Und der Karl hat es gesagt, sie kommen vom Berg runter ins Tal. Allein diese Symbolik finde ich schon eine starke. Also vom Berg, von der Herrlichkeit Gottes, vom Frieden in das Tal hinein und dort gleich wieder Zank und Streit. Eine riesen Menschenmenge, die sich streiten. Und Jesus kommt da rein und fragt, Mensch, was ist hier überhaupt los? Und wie Karl gesagt hat, ist dieser Vater von diesem Jungen. Und diesem Jungen, dem muss es schlimm gegangen sein. Also von der Kindheit an, von jungen Jahren an, wurde er gepeinigt, wurde er von diesem bösen Geist bedrängt. Unvorstellbar, was die Eltern haben da auch erleben müssen mit diesem Jungen, mit diesem Kind. Ich weiß nicht, wenn der Geist ihn umschmeißt ins Feuer, ins Wasser und er schmeißt ihn zu Boden. Was haben die gemacht? Haben die ihr ganzes Haus gepolstert oder was haben die? Haben alles Mögliche versuchen müssen, da zu barrikadieren, dass dieser Junge sich nicht wehtut, um ihm irgendwie zu helfen. Und vielleicht war es genau so. Sie haben alles Mögliche ausprobiert. Sie waren bei diversen Ärzten gewesen, haben alles geguckt, was man in der damaligen Zeit hat machen können. Irgendjemand muss doch diesem Jungen helfen können. Und dann auf einmal hört er von Jesus. Da gibt es einen Rabbi, der zieht durchs Land und die Menschen werden gesund. Krasse Dinge passieren, die man sich gar nicht vorstellen kann. Blinde können wieder sehen, Lahme können gehen, sogar die Toten stehen auf. Wenn das wirklich wahr ist, ich kann es kaum begreifen, aber wenn das wirklich stimmt, dass da einer ist, der die Vollmacht hat, der es kann, dann will ich da auch hin. Und er sucht Jesus und er setzt alles daran, diesen Jesus zu finden. Und zunächst findet er ihn nicht. Warum? Weil Jesus ist auf dem Berg mit den 3 anderen. So findet er nur die verbleibenden 9. Manche sagen hier, Jesus hat vielleicht so seine glaubensstärksten Jünger mitgenommen. Johannes, Jakobus, Petrus. Dann war noch die B-Mannschaft da. Nein, natürlich nicht. Manche sagen das. Und der Vater bringt dieses Kind den Jüngern und sagt, betet dafür und sie versuchen es und es geschieht nichts. Vielleicht ist es schon einigen so gegangen. Du hast eine Situation in deinem Leben und du hast vieles ausprobiert, damit sich diese Situation verändert. Du hast versucht, menschlich alles Mögliche zu tun. Selber zu versuchen, die Situation zu verändern. Vielleicht mit Beratern, vielleicht mit Ärzten. Alles Mögliche. Und dann hast du auch der Gemeinde und der Kirche eine Chance gegeben. Und es wurde auch für dich gebetet. Du hast auch für dich beten lassen und es ist nichts passiert. Es hat sich nichts verändert. Welche Enttäuschung. Welche Enttäuschung muss das für diesen Vater gewesen sein? Er kommt dorthin und er versucht es und die Jünger beten und es geschieht nichts. Und dann kommt Jesus Und der Vater, der sagt ihm, hab Erbarmen mit uns, hilf uns und tu etwas, wenn du kannst. Karl hat es gesagt. Und Jesus antwortet, was soll das heißen, wenn ich kann? Wenn ich kann. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Also man könnte fast sagen, dass Jesus so ein bisschen diesen Ball zurückspielt. Also der Vater, er kommt, bringt die letzte Kraft auf, an Mut, die er noch irgendwie aus sich rausquetschen kann. Mit all seinem Zerbruch, mit all seinem Leid, mit allem, was er noch irgendwie aus sich rausdrücken kann. Und sagt, hab Erbarmen, hilf uns, wenn du kannst. Dieses wenn du kannst ist geprägt von viel Enttäuschung, von viel negativen Erlebnissen der Vergangenheit, probiert und nicht geklappt, versucht und nicht erfolgreich, wieder versucht und wieder gescheitert. Und Jesus, er spielt hier diesen Ball an ihn zurück und sagt, wie wenn ich kann? Das liegt doch nicht an mir. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Eigentlich ist es schon ziemlich heftig. Eigentlich sagt er dem Vater, nicht ich bin schuld, du bist schuld. Ich weiß, da ploppen gleich ganz viele Dinge hoch und es ist gar kein so leichtes Thema, wie man zuerst denkt. Karl hat es gesagt, da sind viele Spannungen drin. Ich hoffe, wir können es vielleicht ein bisschen auflösen, nicht hundertprozentig, aber ich will versuchen, dem so ein bisschen zu begegnen. Jesus sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Also erstens ist heute das Erste, was ich sagen möchte, alles ist möglich. Es gibt nichts, was Jesus nicht tun kann. Er hat keine Begrenzung. Er kann alles verändern. Er kann in dein Leben eingreifen. Er kann deine Situation verändern. Und sei sie noch so schlecht und sei sie noch so schlimm. Er kann Heilung schenken bei Krankheit. Er kann kaputte Beziehungen reparieren. Er kann Herzen komplett neu machen. Er sagt, ich kann Herzen lenken wie Wasserbäche. Gott kann alles verändern. Jesus kann alles machen. Ihm ist alles möglich. Amen. Und zweitens, der Zugang dazu ist offensichtlich der Glaube. Also irgendwas hat der Glaube wohl doch damit zu tun. Ich war die Tage, ich war jetzt in den Ferien zweimal essen, einmal mit den Pastorenkollegen vom CZR, einmal mit der Familie. Und es ist schon schön, wenn man in so einem Restaurant ist und die Speisekarte kommt und du kannst dir da alles Mögliche raussuchen, was da draufsteht, so die ganzen Herrlichkeiten. Und eines ist ja normalerweise klar, alles, was in dieser Speisekarte steht, das können die dir bringen. Also alles, was da drin ist, kann auch gekocht werden. Davon geht man aus, oder? Die würden doch nichts auf die Speisekarte schreiben, was gar nicht möglich ist. Also alles ist möglich. Alles, was da drin steht, kannst du bestellen. Aber alles, was da drin steht, kannst du kriegen. Aber du musst es bestellen. Es kommt nicht einfach so zu dir. Und wenn du dir nur einen kleinen Salat bestellst, dann kommt auch nur der kleine Salat. Aber vielleicht beim Durchschmökern der Speisekarte stößt du auf Dinge, wo du denkst, was, diese Grillplatte für 4 Personen, das geht auch? Das kann ich auch bekommen? Das will ich. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht siehst du auch ausgefallene Sachen und denkst, das kann der auch kochen, das kann der kochen, das will ich. Und vielleicht ermutigt dich die Speisekarte dazu, zu sagen, das bestelle ich, das möchte ich haben. Und was schön wäre heute Morgen, wenn die Predigt dazu dienen könnte, dass dein Glaube neu gestärkt wird. Dass du sagen kannst, das ist alles möglich, dann will ich versuchen daran zu glauben, ich will mir das von Jesus bestellen in diesem Bild. Ich will neu vertrauen, dass ihm alles möglich ist. Ihr wisst, ich sage ganz oft diesen Bibelvers, weil ich glaube, es wird allmählich zu meinem Lieblingsbibelvers. Dinge, die menschlich gesehen unmöglich sind, sind bei Gott möglich. Ich könnte das immer sagen, immer sagen. Ich sage es nochmal. Dinge, die menschlich gesehen unmöglich sind, sind bei Gott aber möglich. Alles ist ihm möglich. Alles kann er tun, alles kann er vollbringen. Und wenn dieses Bild mit dieser Karte, ich glaube, dass es schon legitim ist, dass wir es verwenden können. Weil Jesus, er hat ganz, ganz oft Menschen gefragt, was willst du, was ich dir tun soll? In vielen Situationen, wenn wir an diesen blinden Mann denken, der da am Straßenrand sitzt und Jesus kommt vorbei und dieser blinde Mann, er fängt an, er merkt, Mensch, da kommt Jesus. Und auch dem ging es so. Wie viele Jahre saß er dort? Es gibt den einen, der war von Geburt an blind. Es gab andere, die waren jahrelang blind. Und der saß jahrelang, saß er in seinem Leid, in seiner Blindheit. Und er hört, Jesus kommt vorbei. Und er wirft alles, was er hat, in die Waagschale. Und er schreit nach Jesus, Jesus, erbarme dich mir. Und die anderen, die drumherum sind, sind keine Ermutigung. Die sagen, sei still, sei ruhig, nerv den jetzt nicht. Der hat hier, der will von A nach B und so. Und der hat jetzt gar keine Zeit für dich. Sei still, sei ruhig, nerv ihn nicht. Und Jesus, er bemerkt es natürlich, er geht hin und was fragt er ihn? Sag mir, was ich dir tun soll. Jesus. Hätte die Jünger auch sagen können, das ist doch offensichtlich, der Mann ist blind. Warum fragst du ihn das denn noch? Das Ärger, ist das ein Sticheln oder was soll das? Es ist doch klar, was der will. Aber Jesus hat gefragt, sag mir, was du von mir möchtest. Und er sagt, ich will wieder sehen können. Ich will gesund werden. Und er macht ihn gesund. Ich glaube, das haben wir heute Morgen auch immer wieder gehört, es liegt daran, dass es bei Jesus immer um Beziehung geht. Es gibt viele Dinge, von denen weiß ich, dass meine Kinder sie wollen. Aber ich finde es schöner, wenn sie zu mir kommen und wenn sie mich fragen, Papa, kannst du das und das für mich machen? Papa, ich hätte gern das und das. Sage ich, klar, gerne. Warum? Weil es immer um Beziehung geht. Es geht um nichts anderes. Es geht um Beziehung, um Beziehung, um Beziehung. Bei Gott geht es immer um Nähe und Beziehung. Er ist kein Wunschautomat, wo ich oben was reinschmeiße und unten kommt was raus. Es geht nicht ohne diese Beziehung. Und das finde ich schön. Es geht um Verbindung. Er möchte in erster Linie nicht ein Wunderheiler sein, zu dem er hingeht, der macht dich gesund und danach siehst du den dein ganzes Leben lang nicht mehr. Ich war einmal dort bei diesem Arzt, der hat mich mal gesund gemacht. Was der heute macht, keine Ahnung. Ist mir auch egal, ich habe ja, was ich wollte. Nein, darum geht es Jesus nicht. Ihm geht es immer um Beziehungen. Und wenn er im Leben von Menschen was verändern möchte, dann möchte er, dass diese Menschen näher ranwachsen an sein Herz und dass da eine Beziehung entsteht, dass da eine Freundschaft, eine Verbundenheit entsteht. Das ist ihm so wichtig. Es gibt so viele Begebenheiten, wo Jesus das fragt, was soll ich tun? Er möchte es von uns wissen. Und manchmal ist es gut, wir sagen es ihm. Das ist so, es gibt ja diesen Witz, wo jemand zu Gott sagt, bitte, ich möchte im Lotto gewinnen. Und er sagt, gib mir eine Chance, dann kauf dir ein Los. Also, sonst ist es ein bisschen schwierig. Also, es gibt Situationen, da... Ja, wir müssen es Gott schon sagen, was wir wollen. Ich hatte einen befreundeten Pastor von mir, der hat wollte immer gern eine Schwedin als Frau haben. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Und hat immer dafür gebetet. Und er hat letztlich eine Schwäbin bekommen. Also wahrscheinlich hat er beim Beten ein bisschen undeutlich gesprochen, vielleicht ein bisschen genuschelt. Eine Schwedin als Frau, eine Schwäbin hat er gekriegt. Aber ich fand es so nett. Er hat nicht für irgendeine Frau gebetet, sondern er hat schon konkret gebetet. Das hat ja nicht ganz funktioniert, vielleicht war es undeutlich, aber es ist doch gut, für das zu beten, was du willst. Gott ehrlich zu sagen, das ist mein Anliegen, ihm das zu bringen. Wir haben diese Begebenheit von dieser Frau, die an diesem Blutfluss litt. Und auch sie wusste, wenn ich zu Jesus gehe, wenn ich nur den Saum des Gewandes berühren kann, wenn ich in seine Nähe komme, so eine Quaste, so ein bisschen, so eine kleine Berührung reicht aus und ich bin überzeugt davon, ich werde gesund. Und in ihr ist dieser Glaube entstanden und sie durfte da gar nicht sein. Ihr kennt ja die Begebenheit. Aber sie durfte da gar nicht sein, weil sie unrein war und so weiter. Und sie hat sich da durchgedrückt und sie wollte zu Jesus hin und sagt, wenn ich ihn berühre, dann passiert's. Und sie berührt ihn und Jesus sagt, wer hat mich berührt? Und sie wird gesund. Und Jesus sagt, was? Dein Glaube hat dir geholfen. Total stark. Jesus sagt ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Eigentlich könnte es doch so einfach sein, oder? Ich glaube wie diese Frau und ich gebe alles dafür und ich hole mir das ab, was ich brauche. Und es geschieht. Aber was tun, wenn mein Glaube nicht reicht? Was dann? Ich bin so froh, dass wir diese Stelle von diesem Vater haben und dass es hier in dieser, dass wir das in der Bibel haben, diese Begebenheit. Und ich finde diesen Vater einfach nur so echt und ehrlich, weil er nimmt kein Blatt vor den Mund. Jesus sagt ihm, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da haben wir genau dieses Spannungsfeld drin. Im Prinzip sagt der Vater ihm, ich will's ja glauben, aber hilf meinem Unglauben. Ich krieg's gerade nicht hin, ich krieg's gerade irgendwie nicht gebacken. Ich versuche es ja, ich würde ja glauben wollen, aber wenn ich ehrlich bin, so richtig viel Glauben habe ich nicht. Ich finde es so ehrlich. Und der Karl hat schon gesagt vorhin, ich kann euch gar nicht viel Neues sagen, ich kann es nur noch ein bisschen ausführlicher machen. Genau das ist es, dann zu Jesus in der Situation ehrlich zu sein. Wir müssen ihm nichts vorspielen. Wir müssen nicht so tun, als wären wir die Glaubensstarken. Und mittlerweile sieht es in uns drin anders aus. Jesus hat immer die Pharisäer als schlechtes Beispiel genommen. Und das hat er nicht gemacht, weil er hat nicht ihre Frömmigkeit angeprangert, ihr betet zu viel. Das ist ja peinlich, wenn ihr den ganzen Tag in der Tempelmauer betet. Nein, was hat er angeprangert? Weil sie nicht echt waren. Dass sie nach außen hin so getan haben, dass sie fromme Leute sind. Sie haben eine Beziehung vorgegaukelt, die sie zu Gott haben, die überhaupt nicht da war. Er hat das ihnen vorgehalten, dass sie nicht echt gewesen sind. Und es ist schön zu wissen, ich darf bei Jesus echt sein. Mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit meinen Zweifeln. Und ich muss nicht in der Gemeinde vor den anderen und auch vor Jesus vorspielen, als wäre ich der Glaubensstärkste, wenn ich es gerade nicht bin. Sondern auch dann darf ich in meiner Schwachheit, in meiner Brüchigkeit, so in meiner Verletzlichkeit zu Jesus kommen und sagen, wenn der Glaube dafür entscheidend ist, dass mein Sohn geheilt wird, ja, dann, ja, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Dann dürfen wir in unserer Schwachheit, in unserer Verletztheit ihm auch sagen, ich schaff's gerade nicht. Ich krieg's gerade nicht hin. Ich finde es so stark, dass wir diese Begebenheit haben. Ich finde diese anderen Begebenheiten mit der Frau und mit dem Blinden, finde ich alles tolle, ermutigende Begebenheiten. Ich bin für jede dankbar, die wir in der Bibel haben, weil es stimmt. Es stimmt, diese Dinge, die passiert sind, dass der Glaube wichtig ist. Aber wenn er nicht da ist, auch dann darf ich es Jesus sagen. Auch dann darf ich echt zu ihm gehen und zu ihm kommen. In einer anderen Übersetzung sagt er hier, hilf mir, dass ich nicht zweifle. In einer anderen Übersetzung sagt er, hilf mir zu vertrauen. Und in noch einer anderen Übersetzung sagt er, hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden. Und dieses Hilf meinem Unglauben, das ist nicht nur ein Hilfeschrei, dass der Sohn geheilt wird, sondern es ist auch ein Gebet der vollkommenen Hingabe von diesem Vater an Jesus. Der sagt, alles was ich habe, alles was ich bin, alles was ich irgendwie zusammenkratzen kann, ich bring's dir, ich leg's dir hin, ich gebe alles was ich habe, gebe ich dir. Ich werf mich vor dich hin, so wie ich bin. So sieht es in mir aus, du weißt eh alles, so geht es mir. Und wer soll mir helfen, wenn nicht du? Er gibt alles ihm, was er hat. Und zu zweifeln und nicht immer der große Glaubensheld zu sein, soll ich sagen, das ist menschlich. Es gehört zu uns Menschen dazu. Und wir haben diese Glaubenshelden in Hebräer 11, was sie alles Tolles vollbracht haben und was sie durch Glauben geschaffen haben. Und ich bin froh, dass wir sie haben als Vorbilder. Und ich glaube, wir sind nicht das eine oder das andere. Ich glaube, das kann in unserem Leben, je nachdem in welcher Phase wir drinstecken, auch sich verändern. In einem Moment sind wir die Glaubensstarken und wir erleben, dass Gott was tut. In einem anderen Moment müssen wir zugeben, ich habe es gerade nicht und ich habe meine Schwachheit. Und beides gehört zum Leben dazu, beides gehört zum Menschsein dazu. Und beides hat bei Jesus Platz und beides darf ich ihm geben und beides darf ich ihm bringen. Und deswegen ist es, wie Karl auch gesagt hat, es ist besser, ehrlich zu sein, Zweifel zuzugeben, als geheuchelt zu glauben. Aber entscheidend ist es nicht, beim Zweifel stehen zu bleiben und darin irgendwie zu verharren, sondern diese Dinge Jesus hinzugeben und ihm die Möglichkeit zu geben, dass er das verändern kann, dass neuer Glaube in unserem Herz auch entfacht werden kann. Und ja, es ist ein Spannungsfeld. Ich glaube, allein schon dieser Satz, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Da steckt so viel Spannung drin. Das noch nicht, das machen wir eins zurück. Das kommt erst später. Machen wir nochmal die erste Folie. Genau, die erste. Ja, mit dem Bibelvers. Ja, genau. Also, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das ist genau dieses Spannungsfeld. Und in der Tat habe ich mich auch nicht ganz so leicht getan bei der Predigtvorbereitung. Ich gebe das jetzt einfach mal offen zu. Es ist sogar so, dass ich diese Predigt zweimal geändert habe. Weil einmal hatte ich Schieflage auf die eine Seite und dann hatte ich Schieflage auf die andere Seite. Weil ich glaube, man kann von zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Man kann nur betonen, dass der Glaube alles vermag und es stimmt. Und sagen, glaubt und dann wird alles gut und es stimmt. Aber man kann auf der anderen Seite auch nur seelsorgerlich darüber predigen, es ist okay, wenn du nicht glaubst, wenn du Zweifel hast, du darfst es Gott alles bringen, das ist in Ordnung. Und es stimmt beides. Aber beides ist eine Schieflage, weil beides da ist. Jetzt kannst du den Satz nochmal bringen, der gerade schon da stand. Weil ich habe mich dann gefragt, okay, was ist das, was ich eigentlich sagen möchte? Wie komme ich mit dieser Spannung klar, selber, persönlich? Und wie werde ich sie euch, wie werde ich das heute predigen? Und ich habe mich gefragt, okay, mit einem Satz, was will ich eigentlich sagen? Eigentlich will ich sagen, es ist okay, nicht zu glauben, aber glaube. Ausgeführt wäre das, es ist okay, ehrlich zuzugeben, wenn du gerade nicht glauben kannst, aber besser ist es zu glauben. Besser ist es zu glauben. Und ja, ich weiß, es gibt die Aussage von manchen Menschen, die sagen, wenn du nur genügend geglaubt hättest, dann wäre das und das in deinem Leben nicht passiert. Oder dann wäre das und das in deinem Leben passiert. Und das ist nicht meine Aussage heute Morgen. Wir haben von der Anne Rose dazu auch eine gute Predigt gehabt über Heilung und da hat sie auch mit vielen Dingen aufgeräumt, die Menschen Druck machen, die nicht in Ordnung sind. Könnt ihr unbedingt nachhören. Da hat sie einiges dazu gesagt. Und das ist auch nicht meine Aussage heute Morgen, das zu sagen. Davon distanziere ich mich, von dieser Aussage und von dieser Lehre. Und das sehen wir auch bei Jesus, dass er hier mit dem Vater nicht so umgegangen ist. Jesus, er sagt dem Vater hier nicht, Unglaube, okay, hilf meinem Unglauben, was ist das denn jetzt? Jesus sagt dem Vater hier nicht, solange dein Glaube so klein ist, solange du so wenig Glauben hast, mache ich hier gar nichts. Jetzt geh ein bisschen in dich oder was auch immer und wenn du mehr Glauben hast, dann komm wieder. Weil das ist der Einsatz für das, dass ich was tun kann. Er sagt ihm das nicht, ich tue hier nichts, weil dein Glaube ist zu klein. Und das, im Gegenteil, Jesus, er heilt den Jungen trotzdem. Trotz dem kleinen Glauben wird dieser Junge geheilt. Und das zeigt mir auch, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo manchmal auch der kleine Glaube reicht. Jesus sagt, wenn wir einen Glaube haben, so wie ein Senfkorn, dann können wir zu einem Berg sagen, wander von dort nach dort und es wird geschehen. Da denkt man immer so, boah. Aber ein Senfkorn ist was Kleines. Was ganz Kleines. Und es zeigt mir auch, dass auch der kleine Glaube manchmal reicht. Hier hat er gereicht. Da bin ich sehr dankbar. In dem Lied vom Anfang hieß es sogar, Jesus, ich glaube, dass dein Glaube für uns beide reicht. Denn wisst ihr, der Glaube vollbringt eh keine Wunder, sondern Jesus vollbringt das Wunder. Glaube ist wichtig, aber das Wunder wird nicht vom Glauben vollbracht, sondern das Wunder wird von Jesus vollbracht. Er ist es, der heilt. Und wenn wir uns wie diese Frau uns glaubensstark ausstrecken und sagen, ich möchte das haben und ich hole mir das, preis dem Herrn, wenn du das kannst, wenn das in dir drin ist, wenn du das aufbringen kannst, was diese Frau aufgebracht hat, wenn du alles in die Waagschale werfen kannst und sagen kannst, ich möchte es haben, ich hole mir das ab. Preis den Herrn, wenn es so ist, dann mach das, dann tu das. Und ich danke Jesus dafür, dass in den Situationen, wo wir das nicht hinkriegen, in den Situationen, wo wir das nicht schaffen, in den Situationen, wo wir es nicht aus uns heraus pressen können, dass in den Situationen Jesus uns entgegenkommt und dass auch der kleine Glaube manchmal reicht, weil seine Gnade und seine Liebe größer ist. Jesus, er verdammt uns nicht, wenn wir zu wenig glauben. Jesus, er hat zu Petrus gesagt, denn ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich finde, dass diese Stelle viel aussagt über das Herz von Jesus und darüber, wer Jesus ist und darüber, was Jesus denkt. Jesus sagt nicht, du glaubst zu wenig, jetzt zack, zack, er verdammt uns nicht deswegen, sondern er sagt, ich aber habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich finde es stark und ermutigend zu wissen, dass ich einen Jesus habe, der mir nahe kommt. Und auch wenn ich keinen Glauben habe, auch wenn ich einen kleinen Glauben habe, ist er für mich da, der für mich betet, dass mein Glaube nicht aufhört. Und Jesus, er hilft mir, meinen Unglauben zu überwinden. Das ist stark. Also das begeistert mich. Niemand, der sagt, das ist noch nicht gut genug, du schaffst es nicht, sondern der sagt, dann machen wir es gemeinsam. Es geht immer um Beziehung. Wir beide, du und ich, dann machen wir es gemeinsam. Und in den Situationen, wo es dir schwerfällt zu glauben, da schau auf Jesus. Fokussier dich nicht auf dich, auf deine Situation, auf deine Umstände, auf deine Zweifel, sondern fokussier dich auf Jesus. Als die Jünger im Sturm waren, Und Petrus steigt dann aus dem Boot auf und läuft Jesus entgegen. Was hat er gemacht? Er hat seinen Blick abgewendet vom Wind und von Wellen und von dem Sturm und er hat Jesus angeguckt und dann konnte er sogar übers Wasser laufen. Er hat sich auf Jesus fokussiert und nicht auf seine Umstände, seine Zweifel und alles, was ihn umtreibt. Das war ja echt brutal, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, da predigt man mal kurz drüber oder man liest mal so kurz drüber. Aber wenn man sich das mal vorstellt, wie muss das gewesen sein? So in echt jetzt. So alles stürmt und verrückt und du denkst, das Schiff geht gleich unter und er steigt da raus. Bist du wahnsinnig? Aber er fokussiert Jesus. Er läuft ihm entgegen und es trägt ihn. Und selbst dann, als der glaubensstarke Petrus, ja, aber selbst dann, als sein Glaube nachlässt, als sein Blick sich doch wieder auf Wind und Wellen legt, als er seinen Fokus verliert, selbst dann lässt Jesus ihn nicht untergehen, sondern er packt ihn und er zieht ihn raus und er fokussiert ihn wieder auf sich. Und das dürfen wir wissen, unser Glaube ist wichtig. Aber auch in meiner Schwachheit weiß ich, Jesus lässt mich nicht untergehen, sondern ich darf mich an ihn halten und er wird mich halten. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wäre auch ein schönes Jahreslos gewesen. Also nochmal als abschließendes Fazit, was ich gerade gesagt habe. Es ist okay, ehrlich zuzugeben, wenn du gerade nicht glauben kannst. Aber besser ist es zu glauben. Und wie gesagt, ich finde es ermutigend zu wissen, dass Jesus uns nicht mit unserem Unglauben alleine lässt, sondern dass er im Gebet für uns einsteht, damit unser Glaube nicht aufhört. Er lässt uns nicht alleine, egal in welcher Situation, er ist da, er ist bei uns. Und der Karl hat es vorhin auch schon gesagt, als letzter Punkt, was sagt uns die Bibel, woher kommt der Glaube? Erstens, aus der Predigt. Und ich hoffe, dass diese Predigt heute Morgen dich ermutigt und in dir neue Hoffnung weckt. Dass du nicht denkst, okay, ich muss mehr glauben, und dass es dir einen Druck macht auf eine gewisse Art und Weise, sondern dass es neue Hoffnung und weckt zu sagen, ich wie dieser Vater, ich gebe das Jesus hin, das, was ich habe, auch da, wo ich wenig Glaube habe, ich gebe das alles hin. Und ich möchte zulassen, dass Jesus mich begegnet und ich möchte gemeinsam mit Jesus meinen Unglauben überwinden. Der Glaube kommt aus der Predigt und zweitens, das wesentlich Wichtigere, der Glaube kommt durch Gebet. Markus 9, 28, die letzte Passage von dieser Bibelstelle, sagt Jesus danach mit den Jüngern, also als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Und Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. In manchen Übersetzungen heißt es auch, nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Es gibt dann viele Lehren, es gibt bestimmte Dämonen, da musst du fasten und so. Ja, ist nicht schlecht zu fasten, tut uns allen mal gut. Und da steckt auch, also ich glaube, dass das Fasten auf jeden Fall eine geistige Dimension hat, was auch wichtig ist, versteht mich da nicht falsch. Aber der Karl hat es gesagt, im Wesentlichen geht es hier genau darum, was ich heute schon dreimal gesagt habe. Es geht um Beziehung, um Beziehung, um Beziehung, um nichts anderes. Gebet, Fasten, all das, worum geht es Jesus? Es geht darum, Beziehung mit ihm zu haben. In der Situation, Jesus war weg, die Jünger waren allein. Jetzt ist Jesus immer bei uns. Wir können immer mit ihm in Verbindung sein. Wir können immer mit ihm unterwegs sein. Es gibt diese Armbändchen, WWJD, was würde jetzt Jesus, also what would Jesus do, was würde jetzt Jesus tun? Finde ich ein guter Anreiz, aber sich dann auch bewusst zu machen, Jesus ist jetzt nicht nur, was würde Jesus tun, wenn er jetzt hier wäre, sondern er ist da, er ist bei mir, ich bin nicht allein und Jesus lebt in mir und durch ihn kann ich das und das und das und das tun. Dankeschön. Am Schluss noch ein persönliches Beispiel von mir. Es gab eine Situation, ich habe total überlegt, ob ich das jetzt schon mal erzählt habe. Ich glaube nicht. Wenn doch, dann tut es mir leid. Carlos, sagst du gleich, wenn ich schon mal erzählt habe. Okay. Bist oft in der Kinderstunde und so, gell? Es gab eine Situation bei mir, ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt. Ich hoffe es. Wo ich auf der Bibelschule war und es gab eine Zeit, wo ich so ein paar Krisen hatte, weil bei mir zu Hause in der Familie auch vieles schwierig war und nicht gut gelaufen ist, also und so. Und es gab viele Dinge, die mich da einfach belastet haben. Und ich habe in dieser Zeit Gott nicht sehr stark gespürt. Ich wusste vom Kopf immer, Gott ist bei mir und er lässt mich nie im Stich und so, aber ich habe es in der Zeit nicht so gefühlt. Ich habe seine Nähe nicht so wahrgenommen. Und das hat mich sehr frustriert auch. Und ich war im Hauskreis abends gewesen, wir haben so einen eigenen Hauskreis gemacht, mit so bei uns im Zimmer, von denen, die in einem Zimmer waren. Und dann hatten wir auch immer so eine Gebetszeit gehabt mit Eindrücken und so weiter. Und dann hat jemand gesagt, er sieht eine Person und du fühlst gerade nicht so Gottes Nähe. Und Gott, er sagte, er möchte dich sehr, sehr gerne berühren, aber er kann seine Hand nicht auf den Kaktus legen. Habe ich schon mal hier erzählt? Ach, gut. Das hätte ich mich gar nicht verunsichern lassen müssen. Okay, also, er möchte dich gern berühren, aber er möchte seine Hand nicht auf den Kaktus legen. Und ich habe gedacht, na gut, es sind ja viele Leute hier in diesem Raum, also es sind ja einige Leute, das muss jetzt dann nicht mich betreffen und so. Und dann hat ein anderer gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, Daniel, dieser Eindruck war für dich. Danke für die Diskretion. Und das hat mich dann schon irgendwie getroffen. Und ich habe gemerkt, dass Gott mir in der Situation sagen wollte, hey, ich sehe, wie es dir geht. Ich nehme dich ernst auch, wie es dir geht. Ich spiele das nicht runter. Die Sorgen, die du hast, die Probleme, die du hast, die Nöte, die du hast. Ich nehme das alles wahr und ich nehme das alles ernst. Und ich möchte dich berühren und ich möchte in deiner Situation dir helfen. Aber nicht, wenn du so bist wie ein Kaktus. Und mir war klar, dass Gott mir sagen möchte, ich muss anfangen, meine Stacheln einzuziehen und Jesus überhaupt die Möglichkeit geben, dass er seine Hand auf mich legen kann, dass er mich berühren kann, dass er mir nahe kommen kann. Jesus, er möchte dein Leben verändern und er möchte dir ganz nahe kommen. Aber wie nah Jesus dir kommt, das entscheidest du. Das ist deine Entscheidung zu sagen, ich lasse ihn ran, ich möchte auch vertrauen, dass er es gut mit mir meint und dass er mich berühren kann. Oder du kannst sagen, nee, das will ich nicht. Und dann wird Jesus dir nichts überstülpen, was du nicht möchtest. Er wartet schon auf unsere Bereitschaft. Er wartet schon darauf, dass wir sagen, ich ziehe diese Stacheln ein. Und dann hatte ich kurz darauf, eine Situation, wo ich im Lobpreis war und dann wurde dieses Lied gespielt, Jesus berühre mich, wir werden es gleich auch gemeinsam singen. Und im Text von dem Lied heißt es, Jesus berühre mich, hole mich ab und öffne die Tür für mich. Nimm mich an deine Hand und führe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, ich berühre dich und mein Herz, es brennt von Neuem, nur für dich in deiner Gegenwart. Und das Lied wurde gesungen und so. Und bei uns ist ja immer so, hey, wenn du eine Textzeile gerade verpasst, weil du gerade gedanklich woanders warst, du kannst dir sicher sein, sie kommt wahrscheinlich nochmal wieder. Das ist immer sehr, sehr gut. Es ist gut, Lieder mehrmals zu singen, weil manchmal braucht es, dass es mehrmals gesungen wird, bis wir verstehen, was singe ich da und bis es in unser Herz hineinfällt. Und es muss bestimmt 2-3 Mal gesungen worden sein und ich habe es eigentlich nicht erfasst und nicht gecheckt. Und ich habe aber an dieses Bild gedacht, ich war dann auch noch mit diesem Kaktus beschäftigt im Kopf und so. Und ich habe gesagt, okay Jesus, ich möchte es versuchen, meine Stacheln einzuziehen. Das war gar nicht so leicht, aber ich möchte es versuchen. So ähnlich wie, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte, aber hilf mir, dass ich es kann. Und in dem Moment, als es dann die Textstelle kommt, nimm mich an meine Hand und führe mich in deine Gegenwart. Da war es mir so, als hätte Jesus mich wirklich an der Hand gepackt und er hätte mich gezogen und wusch und ich bin gelandet in seiner Gegenwart und alles war irgendwie anders. Das heißt nicht, dass die Probleme von heute auf morgen alle weg waren, aber ich habe einen anderen Blick bekommen und ich konnte anders damit umgehen. So wie wenn jemand im Schwimmbad sich den Scherz erlaubt und dich packt am Arm und er zieht dich und du fällst und ins Wasser, du merkst, wird alles nass. Das ist unangenehm. Das mit Jesus war sehr angenehm, war ein schlechtes Beispiel. Aber ihr wisst, wie ich meine. Man hat diese Veränderung gespürt. Er zog mich in seine Gegenwart. Und es war echt stark. Vielleicht sind heute Morgen einige Glaubenshelden hier. So wie in Hebräer 11. Man könnte ohne Probleme dein Name heute Morgen unter die Auflistung in Hebräer 11, wo die Glaubenshelden stehen, könnte man dein Name drunter schreiben. Hey, stark, bitte mach weiter. Leb deinen Glauben so stark du kannst und sag, ich glaube. Ich glaube und ich lebe das, wie diese Frau es gelebt hat. Ich gebe alles dafür. Aber vielleicht sind auch Menschen da heute Morgen, die sagen, ich will diesen Glauben gern haben, aber ich kann es gerade nicht. Ich bringe es gerade nicht auf. Ich kriege es gerade nicht zusammen. Dann hoffe ich, dass du heute Morgen, jetzt auch in der Zeit, wo wir noch die Lieder singen, Lobpreisteam dürft schon mal kommen, dass du in dieser Zeit neu Jesus spürst, dass er dich neu ermutigt, dass heute Morgen wirklich neu Hoffnung in dein Herz fällt, dass du Jesus neu zutraust, dass er alles kann, dass ihm alles möglich ist. Du darfst so kommen, wie du bist. Du musst nichts verstecken. Du musst nichts vor ihm zurückzuhalten. Du darfst ihm ehrlich sagen, wie es in dir aussieht. Und wenn du keinen Glauben hast für manche Situationen, dann sag's ihm, bring's ihm, aber behalt's nicht für dich, sondern bring's ihm, geh damit zu Jesus. Und dann lass aber zu, dass er dich berühren kann. Lass zu, dass er gemeinsam mit dir deinen Unglauben überwinden kann. In dem Lied heißt es, was wir jetzt singen werden, nur den Saum seines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von ihm ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Und ich wünsche mir so, dass heute Morgen neu diese Sehnsucht in dir entsteht, zu sagen, das will ich. Ich möchte in diese Lobpreiszeit gehen und ich möchte, wie diese Frau, ich möchte mich ausstrecken, ich möchte sagen, nur den Saum des Gewandes von Jesus, nur Jesus berühren und die Kraft tief in meinem Leben spüren. Ich bete noch, Jesus, danke, dass wir bei dir echt und ehrlich sein dürfen. Jesus, ich danke dir, dass, wenn wir manchmal diesen Glauben nicht haben, dass wir es nicht verstecken müssen vor dir, dass wir es dir sagen dürfen, dass wir es dir bringen dürfen. Und danke, dass du uns nicht verdammst dafür, sondern dass du uns sagst, du betest sogar für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Danke, dass du derjenige bist, der uns hilft, wenn wir nicht glauben. Dass du derjenige bist, der uns hilft, unseren Unglauben zu überwinden. Und ich bitte dich heute Morgen, dass da, wo Unglaube da ist, dass Heilung geschieht, dass neue Hoffnung entsteht und dass Unglaube überwunden werden kann durch deine Kraft, durch deine Zuwendung und durch deine Gegenwart. Danke, Jesus.